Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Lisa Gaurer-Grosemeyer und Eva Biller zum Thema: Was macht ein klinisches Ethikkomitee? Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich bin heute mit Keimer wieder unterwegs. Wir sind in Essen, genau, es hat kräftig geregnet. Jetzt sind wir am Uniklinikum Essen angekommen, haben schon leckeren Kaffee serviert bekommen und wir sind in der klinischen Ethikberatung am Universitätsklinikum Essen zusammen hier mit Eva Biller und Lisa Graurock-Rosemeyer. Und wir wollen einmal erörtern, ja, was ist das überhaupt, klinische Ethikberatung, womit beschäftigen sich die Kollegen hier? Aber wie das bei uns so üblich ist, würde ich Sie bitten, sich einmal ganz kurz selber vorzustellen, was Sie so machen, wer Sie sind, warum es gut ist, dass Sie jetzt im Podcast bei uns sind.
Ja, mein Name ist Lisa Graurock-Rosemeyer. Ich leite das klinische Ethikkomitee hier am Uniklinikum seit 2021. Ich bin selber von Hause aus Pflegewissenschaftlerin und bin so ein Quereinsteiger sozusagen in der klinischen Ethikberatung, weil das einfach ein Feld ist, was mich schon während meiner Arbeit als Gesundheits- und Krankenpflegerin fasziniert hat und dann auch in meinem Studium begleitet hat. Und ja, genau so bin ich dazu gekommen.
Ja, herzlich willkommen bei uns am Uniklinikum. Mein Name ist Eva Biller, ich arbeite als Ethikberaterin hier am Uniklinikum und ich mache das auch seit 2021. Ich bin auch eine Quereinsteigerin. Ich bin weder Ärztin noch Pflegende. Ich komme ursprünglich aus dem pädagogischen Bereich und habe längere Zeit als Leitungskraft und Beraterin im Sozialwesen gearbeitet und mich dann über Palliativ Care und Ethikberatung im Gesundheitswesen umgebildet und weitergebildet. Und wir beide bilden hier das Team fürs klinische Ethikkomitee. Das heißt, wir haben hauptamtliche Stellen für diese Arbeit, was eher ungewöhnlich ist. Das gibt es an unterschiedlichen Uniklinika. Und dadurch können wir die Arbeit hier hauptamtlich besetzen.
Wurde jetzt die klinische Ethikberatung und das klinische Ethikkomitee 2021 erst gegründet oder war das Zufall, dass Sie zusammen angefangen haben?
Nee, unser Ethikkomitee besteht seit 2013. Wir hatten langjährig einen Vorsitzenden, der ist in den Ruhestand gegangen. Und dann hat sich die Frage gestellt, wie kann man die Arbeit ein Stück weit auch verstetigen und professionalisieren. Und dann hat das Haus hier die Entscheidung getroffen, dafür hauptamtliche Ressourcen frei zu machen. Und die hat Lisa als Leitung übernommen und ich als stellvertretende Leitung.
Dann wurden die Karten neu gemischt.
Da wurden die Karten einmal neu gemischt, genau.
Und Sie beide leiten das und hauptamtlich, und wie viele Mitglieder haben Sie noch in Ihrer Kerngruppe?
Also bei uns im klinischen Ethikkomitee sind 20 Menschen tätig, die kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also das sind Ärztinnen und Ärzte, Pflegende, Menschen aus dem fachtherapeutischen Dienst, aus dem Sozialdienst, aus dem Bereich Recht und der Seelsorge. Und die beschäftigen sich natürlich seit 2013 auch immer wieder mit klinischer Ethikberatung und machen das aber nicht hauptamtlich, sondern werden von ihrer normalen Arbeit dafür freigestellt und machen das quasi so on top zu ihren anderen Aufgaben hier im Klinikum.
Also vielleicht, weil Sie nennen sich ja auch klinische Ethikberatung, das ist ja was Pragmatisches oder es hört sich pragmatisch an so ein bisschen. Ja. Und gibt es da so, was die Medizin betrifft, gibt es da so Kernelemente, die jetzt mit der Ethik verwoben sind?
Also ich meine, ich glaube, jeder hat irgendwie so ein bisschen eine Idee davon, was ist richtig, was ist falsch, was haben wir für moralische Werte bei uns in der Gesellschaft. Und bei der Ethikberatung ist es so, oder bei der Ethik, da schauen wir dann nochmal genau hin, was für moralische Werte haben wir bei uns in der Gesellschaft. Und gerade in der klinischen Ethik, da orientieren wir uns meistens an vier ethischen Prinzipien. Das ist die Autonomie, die Fürsorge, das Prinzip des Nichtschadens und der sozialen Gerechtigkeit.
Okay, das finde ich ganz gut, dass man sich das so ein bisschen vielleicht nochmal vor Augen führt. Ich hatte noch eine Rückfrage zu der Konstellation Ihrer Beratung. Ist das eigentlich normal, dass jede Klinik eine Ethikberatung hat? Oder ist das vielleicht sogar vorgeschrieben? Gibt es da gesetzliche Grundlagen zu?
Also das Feld der klinischen Ethikberatung, würde ich sagen, ist noch relativ jung in Deutschland. Aber die Anzahl der klinischen Ethikkomitees an Kliniken ist stetig gewachsen. Und ich würde sagen, dass die meisten Kliniken mittlerweile ein klinisches Ethikkomitee haben. Man muss allerdings sagen, dass die ganz unterschiedlich aktiv sind. Es gibt bei manchen Kliniken ein klinisches Ethikkomitee, da sind dann so 2, 3 Leute drin und die treffen sich vielleicht einmal im Jahr, aber machen wenig Fallberatung. Und dann gibt es halt klinische Ethikkomitees, die sehr professionell arbeiten, die vielleicht auch hauptamtliche Stellen haben und mehr Ethikberatung machen und vielleicht auch nochmal den Bereich klinische Ethikberatung fester in einem Klinikum verwurzeln. So.
Meine Erfahrung ist auch eher, dass es häufig dann einfach Kollegen sind, die in der Klinik arbeiten und die dann zu solchen Beratungen zusammengerufen werden. Also dass jetzt jemand sich hauptamtlich kümmert, ist ja nicht unbedingt der Normalfall. Wollen wir vielleicht mal so ein bisschen in Ihren Alltag reingucken? Also was sind so häufige Probleme oder Dilemmata, mit denen Sie sich auseinandersetzen?
Wir befinden uns in einem Haus der Maximalversorgung. Da gibt es sehr breite und weitreichende und stetig wachsende medizinische Möglichkeiten. Und wenn wir angefragt werden, dann hat es sehr häufig mit Therapiezieländerungsfragen zu tun. Also ganz wichtig ist uns immer zu betonen, wir kommen nicht als die Expertinnen, die Therapieentscheidungen treffen, und wir wissen auch nicht, was richtig und falsch ist. Aber wir werden hinzugerufen in Situationen, wo man sich die Frage stellt, wo geht der Weg eigentlich hin und was ist am ehesten vereinbar mit dem, was die Patientin, der Patient möchte und dem, was Ärztin, Arzt und das ganze Behandlungsteam, was dahinter steht, für geeignet, also für indiziert hält, was möglichst fürsorglich ist und möglichst wenig schadet. Das sind Situationen. Und das können häufig Entscheidungen am Lebensende sein, wenn es um eine Therapiezieländerung von kurativ auf palliativ geht. Manchmal ist es aber auch nicht ganz so klar, dann ist einfach die Frage, jemand kann nicht mehr gefragt werden, was er eigentlich möchte, und der Patientenwille ist unklar. Die Patientenverfügung trifft nicht auf die Situation zu, es gibt keine Angehörigen, die gut Auskunft geben können. Und es kann auch um ganz konkrete medizinische Maßnahmen gehen. Also beispielsweise soll eine PEG-Anlage erfolgen, ja oder nein.
Wie läuft das denn konkret bei Ihnen ab? Treffen Sie sich dann immer das ganze Team, also alle 25 Leute plus minus, vielleicht auch am Patientenbett, oder wird der Fall quasi fiktiv besprochen? Und wie häufig findet sowas statt? Wirklich auch nur einmal im Jahr hier in Essen und dann wird alles abgearbeitet? Oder gibt es einen festen Turnus oder ist das auf Zuruf?
Herzstück unserer Arbeit ist die Ethikberatung, und die machen wir wie ein normaler Konsildienst. Das heißt, die Stationen wenden sich an uns, entweder telefonisch oder über unser elektronisches System, und stellen eine Anfrage, und wir kommen sehr zeitnah auf Stationen und beraten diesen Fall. Und das machen 2 Mitglieder aus dem klinischen Ethikkomitee. Das große Komitee kommt dafür nicht zusammen. Also so ist das Komitee auch nicht gedacht, dass es so ein großes Expertenkomitee ist, was dann die richtige Antwort gibt. Wir kommen als Kollegen dazu und moderieren eine schwierige Situation. Das machen wir im Rahmen einer sogenannten ethischen Fallbesprechung. Und das Ziel von der ethischen Fallbesprechung ist, dass man sich 45 bis 60 Minuten circa wirklich mal intensiv Zeit für einen Patienten nimmt. Und am Ende dieser Besprechung steht eine Empfehlung, aber die sprechen nicht wir aus seitens der Ethik, sondern die erarbeiten wir gemeinsam mit dem Behandlungsteam und auch mit den Angehörigen oder auch den Patienten zusammen. Das ist ja ganz unterschiedlich, die Situation. Und das ist das Ziel dieser Besprechung, dass man hinterher besser weiß, wie es jetzt weitergehen soll, als man es vorher wusste.
Wer löst denn so ein Konsil aus? Also sind das immer Ärztinnen und Ärzte oder vielleicht auch jemand aus dem Pflegeteam, der so das Gespür dafür hat, irgendwie, oh, hier läuft was nicht so richtig rund, oder ein anderer Therapeut?
Also bei uns ist es so, und ich glaube auch bei den meisten anderen Kliniken, dass alle Menschen, die Teil des Behandlungsteams sind, so ein Konsil auslösen dürfen. Also das kann der Physiotherapeut sein, genauso wie die Pflegekraft oder der behandelnde Arzt oder die Ärztin. Und das können auch die Patienten selber sein oder auch die Angehörigen.
Mich würde sehr interessieren, wie Sie auf diese ganzen komplexen Sachverhalte im Team auch vorbereitet werden oder wie Sie sich vorbereitet oder qualifiziert haben. Also wissen Sie, was ich meine?
Ja, also wir haben eine Fachgesellschaft, das ist die Akademie für Ethik in der Medizin und die hat Standards gesetzt für Ethikberatung und auch Standards, wie man sich weiterbilden kann. Da gibt es quasi 3 Weiterbildungsstufen und die niedrigste ist der Ethikberater oder die Ethikberaterin im Gesundheitswesen. Und bei uns ist es so, dass wir für Fallberatung Qualitätsstandards für unser Haus definiert haben und wir sagen, dass jemand, der eine ethische Fallberatung moderieren soll, dass der auch diese Mindestanforderung hat, diese Weiterbildung zur Ethikberaterin im Gesundheitswesen. Und das ist aber nicht gekoppelt an irgendeine Berufsausbildung, also das können Pflegende sein, das können genauso Ärztinnen und Ärzte sein oder Menschen aus der Seelsorge, das ist erstmal egal.
Und wenn es so gewisse Standards gibt, gibt es hier in Essen auch Standards, wann ein solches Konsil ausgelöst werden muss, zum Beispiel wenn sowas wie Therapiezielwechsel ansteht, also ist dann immer eine ethische Falldiskussion erforderlich oder obliegt das manchmal einfach auch in der Behandlungshoheit der Ärzte?
Also es gibt keine Punkte, wo das ausgelöst werden muss, weil wir sind der festen Überzeugung, dass die Behandlungsteams täglich mit ethischen Fragestellungen umgehen und die ganz oft auch sehr gut für sich selber lösen können innerhalb der Teams, dass sie gut Gespräche darüber finden, wie kann es weitergehen. Aber an den Punkten, wo es schwierig wird, wo man sich vielleicht uneinig ist, wo es vielleicht auch nicht so einfach ist, alle Menschen an einen Tisch zu bekommen, um mal darüber zu sprechen, dann gibt es die Möglichkeit, dieses Konsil auszulösen. Es ist aber niemals eine Pflicht. Aber es ist so, wenn jemand ein Konsil auslöst, also wenn eine Pflegende bei uns anruft und sagt, ich habe damit ein Problem, wie hier gerade weiter behandelt wird, dann sind wir auch, fühlen wir uns verpflichtet, dann auch alle Menschen an den Tisch zu holen und dann zu sagen, dann müssen auch die Ärztinnen und Ärzte und weiß ich nicht, vielleicht die Seelsorge, die an dem Fall beteiligt ist oder die Physiotherapie, dann müssen die zusammenkommen.
Sie haben gerade gesagt, eine Ihrer Aufgabenbereiche ist diese ethische Fallberatung und da kommen dann immer nur in Anführungszeichen 2 oder 3 Kolleginnen aus Ihrem Gremium zusammen. Gibt es auch andere Aufgabenbereiche, die Sie lösen und gibt es auch Situationen, wo Sie alle zusammen, konferieren sozusagen?
Ja, das hatte der Kollege gerade auch schon gefragt, da hatten wir nicht drauf geantwortet. Wir treffen uns mit dem gesamten Gremium zu 6 großen CAC-Sitzungen. CAC ist die deutschlandweite Abkürzung für Klinisches Ethikkomitee. Und wir besprechen in diesen CAC-Sitzungen auch alle Fälle, die wir in der Zwischenzeit von Sitzung zu Sitzung in diesen Zweierteams gelöst haben, besprechen wir nach. Da kommt das ganze Gremium zusammen. Wir haben auch aus dem Gremium kleinere Arbeitsgruppen gebildet, je nachdem, für welches Thema sich Kolleginnen und Kollegen aus dem Ethikkomitee interessieren. Denn wir machen neben der Ethikberatung auch Fort- und Weiterbildung und betreiben auch, man nennt das so, Organisationsethik. Also immer dann, wenn man eigentlich merkt, Mensch, bestimmte ethische Fragestellungen, die stellen sich doch immer wieder auf verschiedenen Stationen, dann arbeiten wir thematisch dazu und erarbeiten auch Leitlinien oder bestimmte Prozedere, nach denen die Kollegen auf Station vorgehen können. Genau.
Sie sind ja hier in einer Uniklinik, einem Haus der Maximalversorgung. Gibt es eigentlich auch in Ihrem Bereich Forschung, die Sie hier betreiben oder ist das letztlich nur eine beratende Tätigkeit?
Also für uns ist das so, natürlich gibt es hier jede Menge Forschung an der Universitätsmedizin und für die ethischen Belange, was Forschungsvorhaben angeht, ist die Ethikkommission zuständig. Das ist also ein Gremium, das ganz losgelöst von uns arbeitet, aber bei uns klingelt immer mal das Telefon und eigentlich möchte man die Ethikkommission sprechen und dort klingelt das Telefon und man hat einen Patienten, über den man sprechen möchte. Wir haben keine wissenschaftliche Anbindung, weil es in Essen kein Institut für Ethik in der Medizin gibt. Das heißt, wir arbeiten sehr praxisorientiert, was sehr viele Vorteile hat, aber manchmal fehlt auch so ein bisschen das Backup von so einem wissenschaftlichen Institut.
Wie implementiert ist denn Ihr Angebot jetzt so in der Uniklinik? Also wissen viele Kollegen davon oder müssen die das immer wieder an die Leute herantragen und dafür werben quasi, sich ja, dieses Angebot zunutze zu machen, wie ist so die Resonanz der Mitarbeitenden hier?
Ja, Also die Antwort ist ja und nein. Also wir werden immer bekannter und bekommen stetig mehr Anfragen. Ich glaube, da zahlt sich aus, dass diese hauptamtlichen Stellen hier geschaffen wurden, weil wenn man die Arbeit on top macht als Mitarbeiter auf Station, hat man einfach nicht die Ressourcen, sich um den Bereich so zu kümmern. Aber ein Teil unserer Arbeit beinhaltet auch, dass wir immer wieder sozusagen von Klinik zu Klinik gehen. Wir gehen in die Frühfortbildung der Ärztinnen und Ärzte, in die Stationsbesprechungen der Pflegekräfte und stellen uns vor. Ich glaube, wir haben eine Form von Ethikberatung etabliert, 2021 begonnen damit, die sogenannten Ethikvisiten. Das heißt, wir gehen auf manche Stationen auch regelmäßig, auch ohne, dass es ein großes ethisches Problem gibt. Das sind besonders Intensivstationen. Und dadurch, dass wir regelmäßig auf den Stationen präsent sind, hat sich doch auch herumgesprochen, dass es uns gibt und dass das nicht so ganz verkehrt ist, über dieses Thema auch nochmal strukturiert in einem geschützten Rahmen zu sprechen. Dadurch ist es gestiegen.
Jetzt haben wir schon so einiges über die Strukturen besprochen oder über die Strukturen gesprochen, so die Rahmenbedingungen. Wie läuft das denn jetzt ganz konkret ab, wenn so ein Konsil ausgelöst wird? Nehmen sich dann erstmal für sich so die Akten und lesen sich in den Fall ein, müssen sie erstmal die Frage identifizieren, um die es eigentlich geht. Macht das jeder für sich oder machen sie das gleich auch in der Gruppe? Also wie läuft das so ganz konkret ab dann?
Also wir haben natürlich hier den Luxus, dass wir hier zu zweit sitzen und deswegen hat man natürlich auch immer einen Partner, mit dem man solche Sachen nochmal besprechen kann. Aber wenn so ein Konsil reinkommt, nehmen wir eigentlich erst mal mit demjenigen, der das Konsil angefordert hat, Kontakt auf und lassen uns den Fall nochmal schildern, weil natürlich, wenn jemand so ein Konsil stellt, da sind dann so zwei, drei Sätze dazu hinterlegt, worum geht's, aber man muss manchmal so ein bisschen mehr dahinter verstehen, was ist denn eigentlich die Fragestellung? Die versuchen wir eigentlich immer mit demjenigen zu erarbeiten, der auch das Konsil gestellt hat, weil der hat ja die Frage und nicht wir. Und dann schauen wir, ist das überhaupt was für uns, was das klinische Ethikkomitee betrifft, oder müssen wir vielleicht an eine andere Stelle verweisen, zum Beispiel, wenn es nur darum geht, da soll auf ein palliatives Behandlungskonzept umgestellt werden und wie kann das jetzt genau vonstatten gehen? Dann würde ich sagen, sollte man die Palliativmedizin einschalten, dann sind wir eigentlich nicht die, die angesprochen werden müssten, weil wir natürlich dazu nicht beraten können. Wenn wir aber sagen, ja, das passt zu dem, was wir an Angebot haben, dann würden wir versuchen, alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen. Das bedeutet manchmal so ein bisschen hinterher telefonieren, wer hat wann Zeit, weil wir wissen alle, der klinische Alltag ist hektisch und Zeitslots zu schaffen, ist immer schwierig. Und dann machen wir einen Termin aus, wo wir dann auf die Station kommen. Wir können in der Akte nochmal nachlesen dazu zu dem Patienten oder vielleicht manchmal schlagen wir auch vor, dass vielleicht noch eine andere Fachdisziplin hinzugezogen wird, die auch an dem Fall beteiligt war. Wenn es, sage ich mal, ein Patient ist von einer chirurgischen Station, aber da war der Neurologe auch ganz häufig beteiligt, dann würden wir sagen, der soll vielleicht noch dazukommen bei so einer Fallberatung und dann gehen wir auf die Station und würden dann ja das Gespräch nur moderieren und bringen dann nicht, sage ich mal, die Lösung mit für den Fall. So, ja.
Es gibt dann tatsächlich auch, es klang ja schon so ein bisschen an, es gibt durchaus Fragestellungen, die in ähnlicher Form auch wiederkommen. Was sind das so für Fragen, die Sie da konkret bearbeiten?
Also ich glaube, gerade wenn Patientinnen und Patienten lange auf Intensivstation liegen und ich sag mal so, sich eine Baustelle nach der nächsten nochmal anschaffen, weil es immer mal wieder zu Komplikationen kommt, gerade dann stellen sich häufiger in einem Behandlungsteam die Fragen, ja, wo wollen wir denn eigentlich noch hin mit dem Patienten und ist das überhaupt noch erreichbar, was wir machen wollen? Dass man da einfach nochmal einen Raum schafft, weil ich glaube, das ist eigentlich ganz wichtig bei der Ethikberatung, dass man diesen Raum schafft, um darüber zu sprechen und sich das gemeinsam nochmal anschaut, wo wollen wir hin. Und das wäre so eine ganz typische Situation, wo man sagt, da könnte man die klinische Ethik rufen. Ein anderer Bereich ist, wenn es einen Dissens gibt zwischen dem Behandlungsteam und den Angehörigen. Also relativ häufig ist es so, dass Angehörige den Wunsch haben, dass Maximaltherapie fortgesetzt wird und das Behandlungsteam vielleicht nicht mehr die Indikation dafür sieht. Da werden wir auch immer mal wieder hinzugezogen.
Das heißt, dann würden Sie so eine moderierende Rolle auch zwischen den Parteien einnehmen und versuchen zu vermitteln, also die medizinische Haltung zu vermitteln und das den Angehörigen näher zu bringen?
Ja, genau. Manchmal ist es gar nicht so, dass wir sagen, wir müssen denen die medizinische Haltung näher bringen, sondern dass wir einfach nochmal aus, weil wir ja auch gerade nicht Medizinerinnen sind, dass wir einfach Nachfragen stellen, die vielleicht einen Angehörigen auch beschäftigen. Also wie sieht das denn genau aus, wenn man jetzt auf ein palliatives Behandlungsziel umstellen würde? Stirbt der dann sofort oder ist das ganz schlimm für den? Was kann man dann eigentlich tun? Und da können wir einfach nochmal die Rolle einnehmen, dass wir ja auch so eine, nicht aus der Medizinerperspektive da nochmal nachfragen, aber natürlich auch den Angehörigen gegenüber nochmal verdeutlichen, dass eine Behandlung immer eine medizinische Indikation braucht und wir nicht nur Wunschmedizin hier einfach machen können.
In einer Gesellschaft, die immer älter wird und in einer Gesellschaft, wo die Gerätemedizin immer mehr zunimmt und die Möglichkeiten in der Medizin immer mehr zunehmen, haben Sie das Gefühl, dass Sie einfach auch immer mehr zu tun bekommen, also dass Ihre Dienste immer mehr in Anspruch genommen werden?
Ich glaube, das ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil wir natürlich noch gar nicht so lange hier am Haus tätig sind, dass man jetzt sagen könnte, man hätte den gesellschaftlichen Wandel in den letzten Jahren schon komplett abbilden können. Ich glaube aber tatsächlich, dass es so ist, dass dadurch, dass wir immer mehr medizinische Möglichkeiten haben, wir auch immer mehr über Grenzen nachdenken müssen. Was wollen wir den Menschen zumuten und was wollen wir uns als Gesellschaft auch leisten?
Ich weiß nicht, ob Sie das leisten können. Ich weiß nicht, was ihr vorher besprochen habt. Aber wäre es möglich, dass Sie mal so einen Fall schildern, so ganz neutral? Also welche Fragestellungen das zum Beispiel sind und wie der Fall dann am Ende ausgegangen ist? Ist das möglich? Weil ich glaube, das hilft einfach auch nochmal so ein bisschen, sich vorzustellen, was Sie da überhaupt machen.
Ja, genau. Also ich würde einfach mal so einen Fall aus unserer Praxis schildern. Das war ein Mitte-70-jähriger Patient und der Patient hatte in der Vorgeschichte eine psychische Erkrankung und hat auch eine vaskuläre Demenz entwickelt. Der hat schon ganz lange in einem betreuten Wohnen gewohnt, also in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Und der hat dann immer mal wieder in der letzten Zeit das Essen und Trinken abgelehnt. Und dadurch, dass er das Trinken auch abgelehnt hat, ist es vermehrt zu Krankenhauseinweisungen gekommen, dass er immer wieder am Klinikum war, weil er exsikiert war und seine Blutwerte schlecht waren. Und er dann hier immer Infusionen bekommen hat und dann zurück in sein Heim gegangen ist. Und jetzt ist es so gewesen, dass es wieder ein Aufenthalt bei uns war. Er zu uns gekommen ist, exekiert war und auch hier ganz vehement Essen und Trinken abgelehnt hat. Also er hat ab und an mal vielleicht was Kleines zu sich genommen, ein paar Schlücke Wasser, aber auch immer wieder sehr deutlich gemacht durch Gestik und Mimik und auch verbale Äußerungen, dass er nicht möchte. Also dass er irgendwie gesagt hat, nein, genug. Und dann war die Frage, soll man diesem Patienten eine PEG legen, damit er im Heim versorgt werden kann und weil da natürlich auch eine große Angst bestand, dass der Patient wieder exekiert und wieder ins Krankenhaus muss, was natürlich auch eine Belastung für ihn ist. Und da haben wir gemeinsam mit dem Betreuer und auch bei Rückfragen bei dem Pflegeheim, bei der Hausärztin und bei dem Team, was ihn hier stationär betreut hat, so eine Fallberatung moderiert und waren uns später, haben wir es gemeinsam konsentiert, dass der Patient, auch wenn er eine psychische Erkrankung hat, die nicht heilbar ist, die auch im Grunde genommen eine palliative Erkrankung war, dass er keine PEG bekommen soll, weil er schon sehr deutlich klar gemacht hat, dass er das nicht möchte und man da aus dem Gedanken der Autonomie des Patienten, auch wenn er sie nicht mehr so äußern konnte, dass er einwilligungsfähig war, man gesagt hat, dass das trotzdem eine Willensäußerung ist und unter dem Aspekt der Fürsorge auch, dass man ihm durch eine PEG wahrscheinlich auch hätte Schaden zufügen können, weil natürlich ein Patient, der nicht ganz Herr seiner Sinne ist, sich so eine PEG relativ leicht ziehen kann und es dadurch auch zu Komplikationen hätte kommen können einfach.
Ich habe noch eine Frage, wenn ich die stellen darf. Also was ich in meinem Alltag in der Klinik immer wieder schwierig finde, ist herauszufinden, was ist eigentlich der Wunsch meines Patienten, meiner Patientin. Also es sind ja häufig dann auch Menschen, die schwer krank sind, verändert sind durch eine Demenzerkrankung oder intubiert und beatmet auf der Intensivstation liegen. Und genau, es gibt vielleicht keine Vorsorgevollmacht, es gibt keine klare Vorsorgevollmacht. Und genau, also ich wollte Sie fragen, was so Ihre Tipps sind, falls Sie welche haben, wie man das vielleicht so ein bisschen, wie das Workup sein könnte, wie man das rausfinden kann.
Ich glaube, das ist eine total schwierige Frage, die auch alle Menschen im Gesundheitswesen immer mal wieder beschäftigt, weil natürlich, wenn jemand selber in dem Moment seinen Willen nicht mehr äußern kann und dann nicht gut vorgesorgt hat, deswegen immer der Tipp an alle, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen ausstellen. Und da dann auch schauen, wenn man eine Vorsorgevollmacht ausstellt, selber als Patient oder Patientin, dass man mit demjenigen auch spricht darüber, was man sich wünscht. Weil das ist, glaube ich, auch ein häufiges Problem. Man hat dann zwar eine Vorsorgevollmacht, aber man hat gar nicht so gut miteinander gesprochen darüber. Und dann sind es Angehörige, die vielleicht auch selber Wünsche haben. Weil natürlich ist es so, wenn, ich sage mal, mein Mann liegt da auf der Intensivstation, natürlich hängt man an seinem Mann und möchte gerne, dass der weiterlebt und vielleicht unter Umständen so, wie er das für sich nicht gewünscht hätte. Und da ist es, glaube ich, für die Behandlungsteams einfach wichtig, ganz offen mit den Angehörigen zu sprechen darüber, was gab es in der Vergangenheit vielleicht für Gespräche, was hat er für Äußerungen getroffen, hat er schon mal selber Beispiele erlebt, wo jemand vielleicht mit einer neurologischen Einschränkung nachher weitergelebt hat und was hat er dazu gesagt. Aber dass man das jetzt immer ganz hundertprozentig rausfinden kann, das glaube ich, das geht einfach nicht. Da braucht man dann den Willen des Patienten oder der Patientin selbst.
Ich würde da gerne noch was anschließen, weil dass wir alle frühzeitiger über diese Themen sprechen müssen, das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist es uns auch ein Anliegen hier am Klinikum, dass auch die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen sich trauen, auch diese Themen frühzeitiger anzusprechen. Deswegen haben wir letztes Jahr oder die letzten 2-3 Jahre eigentlich hier geworben und auch eine neue Art, über dieses Thema zu sprechen, geschult, nämlich, dass man bei schwer vorerkrankten Patienten durchaus auch die Frage stellt, was ihr Wille im Rahmen der Behandlung ist und wie weit die Medizin gehen darf. Das können auch Fragen danach sein, ob jemand reanimiert oder auch invasiv beatmet werden möchte. Und dass diese Dinge, also wenn es denn dann Willensbekundungen von Patientinnen und Patienten gibt, dass das auch gut dokumentiert wird, weil das ist etwas, wo es häufig irgendwie verschwindet. Es ist zwar mal ausgesprochen gewesen, man hat es mal gehört, aber man findet es irgendwie nicht wieder. Und dann können sich natürlich auch dann ärztliche Kolleginnen, die vielleicht reinkommen in den Fall und vorher nicht zuständig waren, an nichts orientieren. Deswegen haben wir hier ein System geschult, wie man das in einer bestimmten Art in der elektronischen Patientenakte so erfassen kann, dass man das auch bei Menschen, die wieder stationär aufgenommen werden und vielleicht aber seit Jahren immer wieder mal bei uns in Behandlung sind, dass man diese Informationen wiederfinden kann und dann sozusagen auch eine Historie hat, auf die man sich berufen kann.
Sehen Sie für Ihre Tätigkeit vielleicht auch schon irgendwie so Probleme am Horizont aufziehen, dass es bestimmte Fragestellungen gibt, die in Zukunft häufiger auftauchen werden? Ich will ein bisschen darauf hinaus. Also im Moment leben wir glücklicherweise noch in einem System, wo viel Medizin für viele Menschen verfügbar ist, aber so in Zeiten von Fachkräftemangel und immer spezialisierten Therapien, die auch kostenintensiv sind, ist das ja vielleicht auch nicht immer möglich sozusagen, dass man vielleicht auch immer vor der Frage steht, wie es auch in anderen Ländern teilweise der Fall ist, dass bestimmte therapeutische Leistungen ab einem bestimmten Alter nicht mehr angeboten werden. Und dahinter ist ja letztlich auch eine ethische Fragestellung verborgen. Könnten Sie sich vorstellen, dass auch sowas für Sie relevant wird?
Ich glaube, dass wir alle während der Covid-19-Pandemie einen Vorgeschmack bekommen haben, dass über solche Themen gesprochen werden muss. Und die akute Knappheit, auf die man sich mit den Priorisierungsrichtlinien vorbereitet hat, ist so in Deutschland nicht eingetreten. Ich glaube aber, dass dieses Thema der Verteilungsgerechtigkeit und wie du gerade sagtest, welche Medizinen können und wollen wir uns leisten, über die müssen wir unbedingt sprechen. Weil ich glaube, im Moment gibt es eine gleichzeitige Über- und Unterversorgung, also die gibt es schon. Und über das Thema wird auch sozusagen intern auch immer wieder gesprochen. Ne? Also alle spüren, da kommt so eine Welle auf uns zu. So, indem wir nicht darüber sprechen, was wir haben und wie wir es verteilen wollen, kommen wir irgendwann in eine Situation, wo dann tatsächlich eine akute Knappheit und dann eine ganz große Ungerechtigkeit geschehen könnte. Und ich glaube, das braucht eine gesellschaftliche Bewegung eigentlich, zu sagen, wir widmen uns diesem unangenehmen Thema, wie wir unser Gesundheitssystem für die Zukunft aufstellen wollen. Ich glaube nicht, dass das auf der Ebene unseres Ethikkomitees oder unserer Ethikberatung passieren oder von dort aus ausgehen kann. Aber das ist etwas, von dem ich glaube, dass es auf uns zukommt, auf jeden Fall. Ja.
Sind Sie mit vergleichbaren Kommissionen in anderen Städten eigentlich vernetzt oder ist das hier?
Ja, das war uns, also vielleicht auch gerade, weil wir Quereinsteigende sind und ganz anders an die Arbeit drangehen, war das uns ein großes Anliegen, uns gut zu vernetzen. Also wir haben uns sowohl in Essen vernetzt mit allen klinischen Ethikkomitees, die es hier an allen anderen Häusern gibt und haben da ein gemeinsames Netzwerk gegründet, wo wir uns lokal austauschen. Und wir sind in Nordrhein-Westfalen mit allen anderen Uniklinika, also der Ethikkomitees dort, haben wir ein Netzwerktreffen, was regelmäßig stattfindet. Und deutschlandweit gibt es die Akademie für Ethik in der Medizin, die machen das dann sozusagen auf Bundesebene.
Aber wenn das Netzwerk doch relativ groß ist, dann könnte das ja auch so ein Anstoß sein, solche Fragestellungen vielleicht auch mal anzustoßen, ne, wenn man die Welle auf einen zurollen sieht.
Ja, wir haben nächste Woche das Treffen, von dem ich jetzt gerade sprach, NRW-weit, und da ist genau das Thema. Ja.
Ich würde mich gerne ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit und für die tollen Impulse und Antworten, die Sie uns bereitgestellt haben, in Anführungszeichen, und für den tollen, leckeren Kaffee. Es war eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Vielen, vielen Dank.
Danke auch. Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.